Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zum September-Rückblick des anarchistischen Radio Berlin. In dieser Episode erwartet euch ein Interview mit der Gustav-Landauer-Initiative. Wir blicken auf den Görlitzer Park in Berlin und den geplanten Zaunbau dort. Und am Ende beschäftigen wir uns natürlich wie immer mit der Frage, wo herrscht Anarchie? Ihr habt Kritik an der Sendung oder Lust, beim A-Radio mitzumachen? Dann meldet euch. Geht auf aradio-berlin.org, schreibt uns eine E-Mail an aradio-berlin@riseup.net oder vielleicht seid ihr auch auf Mastodon unterwegs, da erreicht ihr uns mit aradio-berlin@kollektiva.social. Jetzt geht's aber erstmal los mit den News.
Willkommen zum Anarchist Newsroom mit einem kurzen Blick auf einige Nachrichten der vergangenen 4 Wochen. Remigration mit der SPD, Neubesetzung im Hambacher Wald, rassistischer Beamtenmob freigesprochen, Right Free and Fuck the NYPD. Jetzt zu den Meldungen im Einzelnen. Berlin, Ankara, Remigration. Bereits angelaufene Abschiebungen von vorerst 200 türkischen StaatsbürgerInnen in Linienflügen von verschiedenen deutschen Flughäfen seien der Anfang einer Offensive zur Abschiebung von Türken, meldet die FAZ unter Berufung auf, Achtung Insiderwitz, Regierungskreise. Moment mal, wurde die AfD schon in die Regierung gewählt? Nach dem Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan bei Bundeskanzler Scholz im November letzten Jahres sei eine Einigung mit Ankara über die Rücknahme von bis zu 500 seiner StaatsbürgerInnen pro Woche erzielt worden. 500 Menschen pro Woche, was bedeutet das? Es geht um mehr als 13.500 ausreisepflichtige türkische StaatsbürgerInnen, von denen ein Großteil bislang nur einen Duldungsstatus besaß. Da freut sich die FAZ. Zum Vergleich, 2023 wurden insgesamt 871 türkischstämmige Menschen in die Türkei abgeschoben. Mannheim, Neubesetzung im Hambacher Wald. Ein weiteres kleines Stückchen Wald ist besetzt. Südöstlich, direkt vor dem Tagebau, zwischen Mannheim und der drohenden Mannheimer Bucht. Wer kennt sich noch aus? Am alten Sportplatz des Dorfes, da wo mal das Hambi-Camp 1 war, liegt der Mannheimer Erbwald. Er gehört zum Hambacher Wald und steht noch zwischen dem Tagebau und dem Dorf Mannheim. Betonung liegt wohl auf noch. Das soll nicht mehr lange so sein. Dieses Stückchen Wald steht nämlich auch zwischen der RWE und ihren Plänen, dort weiter abzubaggern. Wie sind die Aussichten? Es ist zu befürchten, dass dieser Teil vom Hambacher Wald im kommenden Winter gerodet werden soll. Nienburg, rassistischer Mob, bleibt straffrei. Ein halbes Jahr nach den tödlichen Schüssen auf den 46-jährigen Lamine Touré hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen 14 Polizistinnen eingestellt. Warum denn das? Die 14 Einsatzkräfte seien in Lebensgefahr gewesen und hätten die Waffe als letztes Mittel eingesetzt, so die Begründung der Behörde. Heißt konkret, die Schüsse seien gerechtfertigt gewesen, weil durch 2 Messerstiche in Richtung der Beamtinnen unmittelbare Lebensgefahr bestanden habe. 2 Messerstiche in Richtung von 14 BeamtInnen. Seit Lamine auf der Terrasse seiner Wohnung von PolizistInnen erschossen worden war, hatte die zuständige Staatsanwaltschaft Werden geprüft, ob es sich um Notwehr handelte. Das war sicher eine schwierige Ermittlung. Wie umfangreich jedoch ermittelt, ZeugInnen gehört und Beweise gewürdigt wurden, kann mir der Anwalt der Familie nicht sagen. Ah ja, warum das denn? Weil er die Akte des Falls erst mit der Einstellung des Verfahrens erhalten habe. New York, Live Free, Ride Free, Fuck NYPD. Am Sonntag, dem 15. September, schossen Polizistinnen der Stadt New York scharfe Schüsse in den L-Train am Bahnhof Sutter Avenue an der Grenze zwischen Brownsville und East New York, Brooklyn. Ihr meint, in einen vollbesetzten Zug? Not possible. Sie schossen und trafen 2 PassantInnen und einen Polizisten, der seitdem auch im Mittelpunkt der öffentlichen Besorgnis steht. Dem muss eine schlimme Straftat zugrunde liegen, oder? Grund für die Schüsse waren $2,90, namentlich der nicht gelöste Fahrschein einer nicht weißen Person. Bam. Daraufhin verbreitete sich Mitte September ein eigenständiger Aufruf zu einem Treffen am Union Square. Mit welchem Ziel? Zur Massenvermeidung von Fahrpreisen über einen Online-Beitrag und ein gedruckter Flyer mit dem Mantra Live Free, Ride Free, Fuck The NYPD. Das klingt erstmal absolut überzeugend. Cartoons zeigen Menschen, die über Drehkreuze springen. Es schienen keine beteiligten Organisationen, keine Manifeste und keine zugewiesenen Rollen zu geben. In diesem Sinne, live free, ride free.
Historischer Anarchismus. Das ist das Steckenpferd der Gustav-Landauer-Initiative. Wir haben uns mit Personen der Gruppe getroffen und wollten wissen, wie das Leben von AnarchistInnen vor 120 Jahren aussah.
Ich würde vorschlagen, wir machen mal eine Zeitreise. Wir gehen einfach mal 100 Jahre in die Vergangenheit. 100, 120 Jahre in die Vergangenheit. Wir sind jetzt hier in Berlin, in Kreuzberg. Was waren denn damals quasi im Kaiserreich oder auch in der Weimarer Republik wichtige anarchistische Orte in Berlin? Also es war vielleicht nicht nur Kreuzberg, vielleicht gab es auch andere Orte.
Ja, man muss sich vorstellen, die anarchistische Szene, das waren vor allem Menschen aus der Arbeiterbewegung, die eine weitergehende Utopie hatten, als die SPD ihnen damals bot und der Marxismus. Eine freie Gesellschaft, und es waren vor allem die 5 großen Arbeiterquartiere, in denen seit 1890 kontinuierlich anarchistische Gruppen gearbeitet haben. Und das war Kreuzberg, Friedrichshain, Neukölln, Moabit und Wedding. Und da kann man auch lückenlos im Grunde die Entwicklung nachzeichnen. Und man hat damals Zeitungen herausgegeben, man hat in den großen Sälen Veranstaltungen gemacht, da kamen auch manchmal 5.000, 6.000 Menschen, das kann man sich heute kaum vorstellen. Und dort wurden Themen frei diskutiert. Es gab politische Aktionen, sofern das möglich war. Das ist in der Kaiserzeit ganz, ganz wenig gewesen, was machbar war. Demonstrationen waren bis 1910 verboten. 1909 gab es eine große Demonstration nach der Ermordung von Francisco Ferrer, den spanischen Reformpädagogen. Das war die erste große Demo, an denen auch viele Anarchistinnen und Anarchisten beteiligt waren. Und man hat damals eine Gegenöffentlichkeit erzeugt und man hat in den Gruppen zum Beispiel auch ganz bewusst anarchistische Inhalte diskutiert, vorgestellt in Vorträgen und auch eine Gegenutopie zu der bestehenden Gesellschaft dann aufgebaut. Und es war damals schon gefährlich genug. Das heißt, alles wurde überwacht von der Polizei. Da reichte ein unvorsichtiger Satz, um dann zu jahrelangem Gefängnis dann verknastet zu werden. Dazu gehörte zum Beispiel Majestätsbeleidigung, war ein großes Thema, wenn man sich an der kaiserlichen Regierung Kritik erlaubte. Oder aber auch Aufreizung zum Klassenhass, wenn man die sozialen Verhältnisse damals kritisierte. Landauer selber wurde auf dem Redepodest schon verhaftet. Und da ging es also schon um einfache Dinge. Aber das genügte, um bei den Menschen der damaligen Zeit auch ein Stück Hoffnung und Utopie zu schaffen. Und man hat eben auch an dieser Utopie festgehalten, trotz allen Stürmen, Verhaftungen und auch den hohen Opferzahlen derjenigen, die im Gefängnis nur für diese Ideen, die da einfach geäußert worden sind, dann gelitten haben. Daneben gab es natürlich auch Proteste, zum Beispiel der Friedhof der Märzgefallenen war eine ganz wichtige Vorschule für die Revolution von 1918, das hätte sonst nicht funktioniert. Und es gab natürlich auch solche Geschichten, dass man halt eben mit Farbe auf den Bürgersteig geschrieben hat, das nannte man damals Schablonieren, oder dass man auch mal rote Fahnen aufgehangen hat. Damals schwarze Fahnen gab es erst seit der Weimarer Republik, hatten die auch rot, und diese roten Fahnen an Stellen aufgehangen, wo die dann eben von der Polizei nicht so leicht wieder runterzuholen waren, und die Menschen haben gejohlt, als die Polizei mehrfach versucht hatte, solche Fahnen dann, die über der Spree aufgehangen worden sind, zum Beispiel runterzuholen. Das waren Möglichkeiten, auch die Polizei ein Stück weit auch zu dekonstruieren oder die kaiserliche Ordnung dann auch ein Stück weit der Lächerlichkeit preiszugeben. Das waren alles solche Aktionen, die man damals machen konnte, aber einem hohe Gefängnisstrafen einbringen konnte. Die Menschen waren sehr, sehr arm. Sie haben nur Solidarität gehabt, um sich gegen die Repression zu wehren. Und das war aber schon sehr, sehr viel. Man hat sich unterstützt. Und wenn jemand im Gefängnis war, dann wurde er auch unterstützt. Und man hat natürlich dann auch die Rechtsanwälte finanziert, um die möglichst schnell wieder aus dem Gefängnis herauszubringen. Nichtsdestotrotz war Gefängnisstrafe lebensgefährlich. Die Versorgung war extrem schlecht. Wer mehrere Jahre im Gefängnis saß, der war dann schon so stark geschädigt, dass er eigentlich, wenn er rauskam, nicht mehr lange gelebt hat oder auch eigentlich kein gesundes Leben mehr führen konnte. Also es war eine hochgefährliche Sache, als Anarchist in der Kaiserzeit zu leben. In der Weimarer Republik war es dann schon ein ganzes Stück weit liberaler. Da hat die Freie Arbeiterunion vor allem sehr, sehr viele Mitgliederinnen und Mitglieder gehabt in Berlin. Hat auch die politische Szenerie bestimmt. Und da war natürlich der große Einschnitt dann der Nationalsozialismus ab 1933. Ja, zudem, wie die Leute gelebt haben, es waren vor allem Facharbeiter. Es waren aber auch Drucker, Buchdrucker dabei. Das waren, würde man heute sagen, Arbeiterintellektuelle. Und viele konnten nicht studieren, die haben dann die Buchdrucker-Ausbildung genommen und waren dann im Grunde diejenigen, die auch intellektuell am führendsten waren. Für die Anarchistinnen und Anarchisten waren die Feste 18. März, 1. Mai und 11. November die entsprechenden Feiertage. Da hat man sich getroffen, Veranstaltungen gemacht. 18. März hat man der Revolution von 1848 gedacht. Der 1. Mai war natürlich der Feiertag der Arbeit und der 11. November war der Gedenktag an die in Chicago ermordeten Anarchistinnen, die damals den 8-Stunden-Arbeitstag versucht haben durchzusetzen. Die Anarchistinnen und Anarchisten waren ganz eng verbunden in der Arbeiterbewegung jener Zeit, waren gewerkschaftlich hoch organisiert und in verschiedenen Gewerkschaften auch zum Teil führend tätig. Sie waren auch in der Selbstverwaltung der Arbeitern in den Ersatzkassen zum Beispiel tätig. Rudolf Lange war dort Kassierer zum Beispiel. Es gab auch einen Arzt, der mit der Arbeiterbewegung sympathisiert hat. Es gab wenige, die ihr Studium abschließen konnten. Also wer als Anarchist aufgefallen war, der wurde auch von der Uni geworfen, konnte nicht weiter studieren. Das war im Grunde nicht möglich. Und dem blieb nichts anderes als Schriftsteller oder als Buchdrucker oder Verleger oder sonst wie zu arbeiten. Also es gab viele Restriktionen, es war ein kärgliches Leben, aber man hat es eben auch aus der inneren Einstellung heraus in Kauf genommen.
Weil du nach den Orten auch gefragt hast, wenn ich mich nicht täusche. Genau, wir sitzen hier am Rio-Reiser-Platz. Das ist ganz interessant und anekdotisch, aber jetzt gleichwohl finde ich immer, dass Stadt dann irgendwie so eine historische Tiefendimension noch kriegt, wenn man das dann weiß. Also hier gegenüber, wenn wir hier nur so rüberschauen, auf der Oranienstraße 15, wo jetzt das Kraut und Rüben ein Frauenkollektiv einen Gemüseladen hat, die übrigens nach Wuchs suchen oder ansonsten das Handtuch schmeißen nächstes Jahr, das nur am Rande. Dort war die Druckerei von Wilhelm Habicht und da wurde sowohl der Sozialist, also der dritte Sozialist, das eigentliche Hauptwerk Landauers gedruckt, als auch der Freie Arbeiter, ein Konkurrenzblatt. Da wurde der Aufruf zum Sozialismus gedruckt, hier gegenüber. Da wurde die Broschüre, das erste 100.000 versuchsweise, die Abschaffung des Kriegs durch die Selbstbestimmung des Volkes, also ein Versuch in rätedemokratischen Organisierung, um den Krieg zu verhindern, 1911. Das war direkt hier auf der Naulinstraße 27, damals Graumanns Festsäle, jetzt Ballhaus Naulin noch, man sieht noch ein bisschen alten Stuck drin. Da hat Landauer, ich glaube, 1910 zum ersten Jahrestag der Ermordung Ferreras, Francisco Ferreras, einen Vortrag gehalten über die Notwendigkeit und Möglichkeit freier Schulen in Deutschland. Cottbuser Straße 11, hier auch nicht weit weg. Da hat Landau mit anderen, Wilhelm Wiese, Adolf Marek, glaube ich, und anderen, die erste Arbeiterkonsumgenossenschaft namens Befreiung gegründet. Wahrscheinlich durch das Buch von Bruno Wille, eine Philosophie der Befreiung, geriert die Namensgebung. Wrangelstraße 135, auch hier um die Ecke. Da war die Redaktionsadresse des Sozialist. Auf der Falkensteinstraße, glaube ich, 26 war die letzte Redaktionsadresse. Das ist alles sehr viel hier in diesem Kiez tatsächlich passiert. Viele historische Orte und es waren viele Orte sind natürlich kriegszerstört auch, insbesondere die großen Festsäle, wo das war da Jakobstraße und so war das eher vielleicht ein bisschen weiter raus. Also Naunienstraße haben wir genannt, aber wo so Vorträge gehalten wurden und so weiter. Die Volksbühnenbewegung spielt natürlich eine wichtige Rolle. Die Volksbühne steht auch noch da. Ich will jetzt nicht länger auf Landau drauf rumreiten, aber da war auch zentral beteiligt, dass das was wurde. Genau, also das nur noch so, wir haben jetzt ein bisschen global was dazu gesagt, irgendwie sehr gut und dann aber das anekdotische Element und das konkrete stadtgeschichtliche Element, das rechtfertigt es eben auch, dass wir mit dem Denkmal genau hier in dieser Gegend sind.
Man muss dazu sagen, das weiß ja keiner. Also was wir jetzt hier erzählt haben, das ist ja nur eine ganz kleine Gruppe überhaupt zugänglich. Und das haben wir ja eigentlich erst so ein bisschen erforscht aufgrund dieser Quellenlagen. Wir haben zum Beispiel alle Veranstaltungen uns angeschaut, die von 1890 bis 1933 dokumentiert sind oder zu finden waren irgendwie. Und da hat man natürlich diese Orte dann finden können und auch das, was dort passiert ist. Also das ist eben gar nicht in der Stadtgeschichte. Und wir haben auch damit auch zahlreiche Historikerinnen und Historiker, die hier jahrelang forschen, auch verblüffen können, was sie gar nicht wussten.
Wenn man heute die anarchistische Szene in Berlin anguckt, gibt es ja sehr viele verschiedene Blasen an Anarchistinnen. Es gibt Leute, die finden Syndikalismus cool, andere Leute sind eher Fans von aufständischen Konzepten, andere Leute orientieren sich an so Rätestrukturen. Gab es früher auch so verschiedene Blasen, in Anführungsstrichen? Welche Ideen haben die verfolgt? Oder wenn es die gab, wie haben die miteinander agiert?
Ja, da muss man erstmal unterscheiden zwischen der Kaiserzeit und der Weimarer Republik. Also in der Kaiserzeit war es so, dass man sich schon in auf örtlicher Ebene getroffen hat, und da gab es eigentlich nicht so solche Blasen. Es gab im bürgerlichen Bereich gab es die individuelle Anarchisten, das waren vor allem eher Intellektuelle oder auch kleine Selbstständige, die da eine Rolle spielten, und die hatten die Idee, dass ihnen der freie Arbeitsertrag komplett ohne staatliche Züge zusteht. Das geht in Richtung ein bisschen Liberalismus, aber nicht Neoliberalismus, sondern alter, sozial verorteter Liberalismus. Das war aber nur eine ganz kleine Gruppe. Die Mehrheit waren Arbeiterinnen und Arbeiter, die sich als solche auch definierten und die natürlich unterschiedlicher Meinung waren und die sich aber auf regionaler Ebene trafen, weil sie auch nicht das Geld hatten, woanders hinzufahren. Also die Blasenbildung geht ja auch nur, wenn ich Gleichgesinnte finde. Und die hat man damals nicht finden können, weil man schlicht und ergreifend nicht die Kommunikationsmöglichkeiten hatte und auch nicht das Geld hatte, um zum Beispiel einen anderen Stadtteil aufzufahren. Also man ist vor Ort hingegangen, wohnungsnah, und hat sich dort organisiert. Es gab aber in den Veranstaltungen auch ganz unterschiedliche Meinungen zu verschiedenen Themen. Ob man jetzt stärker sozusagen mit Veranstaltungen ein Thema aufgreift oder ob man dann auch vielleicht, ja, ich sag mal, etwas massiver wird. Das gab es ganz unterschiedliche Dinge. Ein wichtiges Thema ist natürlich auch, dass man versucht hat, erstmal zu überzeugen und dass zum Beispiel auch eine Gewalt- oder Attentatsorientierung eigentlich nicht vorlag. Da muss man einfach ganz klar sagen, das war immer dann nur eine Gegenreaktion zum Beispiel auf Polizeigewalt. Also da gibt es einige Fälle. Es gab einen Mann zum Beispiel, der wurde ständig beschattet auf Schritt und Tritt, und das hieß damals, da lief die Polizei wirklich hinter einem her. Und das muss man sich mal vorstellen. Heute, wenn einem ständig einer hinterherläuft, ne, und irgendwann hat er die Geduld verloren und hat dann eine Pistole gezogen, hat auf einen Polizist, hat ihn angeschossen, kam dazu lange Haftstrafe, und als er dann aus dem Gefängnis kam, war er so krank, dass er eigentlich kurz danach verstorben ist. Also das sind solche Dinge, die es schon gab. Es gab auch sicherlich Rangeleien. Also Polizei hat zum Beispiel sehr stark am Friedhof der März gefallen, 18. März, die Leute schikaniert, hat sie gestoßen, hat sie von Pferden aus mit Säbeln geschlagen und so etwas, und die Menschen haben es zum Teil wirklich in einer Engelsruhe über sich ergehen lassen, weil man eben keine Gewalt wollte, aber es ist natürlich dann irgendwann auch zur Selbstwehr gekommen, und man hat dann auch natürlich dann irgendwann auch das nicht mehr ertragen können. Aber so muss man sich das vorstellen, die Menschen damals waren sehr darauf orientiert, eher möglichst nicht Gewalt auszuüben.
In den 1890er Jahren gab es eine starke Stirner- und Nietzsche-Rezeption gleichzeitig. Und die haben den Individualanarchismus stark beeinflusst. Die hatten auch mit dem Bernhard Sachschen Buchladen, den ersten anarchistischen Buchladen auf der Oppelner Straße 45, da am Schlesischen Tor direkt. Die verbinden sich wiederum mit der Schwulenszene. Da geht, glaube ich, 1904 die erste Schwulenzeitung daraus hervor. Aus diesen Kreisen. Das sind dann auch Physiokraten, knüpfen da an. Und dann, du hast es schon gesagt, also die wollen den vollen Arbeitsvertrag. Aber das ist sowieso ja eine sozialistische Forderung, also ohne Abzüge, also Profite gewissermaßen. Und dann gibt es eine kommunistische Richtung, die aus durch Johann Moss, der im Exil ist, die Freiheit rausgibt, und radikal-marxistischen Kreisen, die ausgeschlossen wurden, 1890 auf dem Erfurter Parteitag hervorgeht. Und die bekriegen sich eigentlich auch so ein bisschen, auch schon in der Kaiserzeit. Landauer hat immer versucht, eine eigene Position zu beziehen und diese Position zu verbinden und ihn eigentlich jeweils ihren Ausschließlichkeitsdünkel vorgehalten. Und er meinte eigentlich, ein wirklicher Individualismus ist nur in einem Kommunismus gewissermaßen möglich, und ein Kommunismus schließt, oder Kommunalismus, wie auch immer, also schließt Individualismus oder eine ausgeprägte Persönlichkeit oder entwickeltes Individuum nicht aus. Also diese beiden Richtungen, die, wenn ich das richtig sehe, die gab es auch schon in der Kaiserzeit. In der Weimarer Republik wird dann der Syndikalismus stärker. Aber den gibt es ja auch schon vorher, also aus Frankreich kommen vor allem. Ja, Landauer ist mein Steckenpferd vielleicht, aber er versucht immer alle möglichen Sachen zu integrieren und an vielen verschiedenen Punkten gleichzeitig anzusetzen und eine Konstellation von Mitteln eigentlich und verschiedene Strategien zu entwerfen, wie sich das auch sehr schön in der Broschüre, die Gründung der Konsumgenossenschaft Befreiung begleitet, ein Weg zur Befreiung der Arbeiterklasse zeigt.
Genau, jetzt haben wir ja ganz viel über historische Themen gesprochen. Du hast es auch vorhin schon mal anklingen lassen. Genau, du hast vorhin über Beharrlichkeit geredet, die heute oft fehlt. Was können wir denn heute vielleicht noch von den Anarchistinnen damals lernen? Was wäre es auch vielleicht wert, wieder aufgegriffen zu werden, was damals wichtig war und vielleicht heute wieder wichtig werden sollte?
Naja, in der deutschen Szene ist ja alles so ein bisschen auf Jugendphase angelegt, und das merkt man, wenn man in Italien, in Spanien und so weiter ist schon ganz anders. Da sind dann vom Enkel bis zum Großvater alle dabei, und sowas fehlt in Deutschland. Also das kann man erstmal lernen. Das war bei den alten Gruppen schon so, dass viele, die sozialisiert worden sind, bis zu ihrem Tode mit dabei waren. Ob der nun freiwillig oder unfreiwillig im KZ stattfand, das war eine andere Sache. Also man hat sich für die Sache dann wirklich entschieden und dann das dann auch durchgezogen. Das Zweite, was man natürlich lernen muss, ist, dass man sich selbst organisiert und auch andere Meinungen aushält, dass man sich nicht gleich wieder spaltet, wenn man anderer Ansicht ist, die dann auch mal stehen lässt. Auch da gibt es viele Beispiele, wenn eine Gruppe eine Aktion geplant hat und die andere war nicht dafür mit einverstanden, da hat man einfach nicht mitgemacht, aber bei der nächsten Veranstaltung war man wieder dabei. Also so gesehen muss man auch ein bisschen mehr Toleranz haben, als man das manchmal so sieht. Dann können wir auf jeden Fall auch lernen, dass man eben auch die Selbstorganisation weitertreiben muss. Also die autonomen Projekte, die man in der Weimarer Republik hatte, gemeinsames Wohnen zum Beispiel, auch eine Verstetigung, das waren interessante Ansätze, auch wenn es nicht immer funktioniert hat, aber das sind eben Dinge, die wir heute auch machen. Und ich denke, wir haben heute die Situation, dass viele ehemals besetzte Häuser, gerade hier in Berlin, eine noch super viele Möglichkeiten bieten und die noch gar nicht alle bespielt werden. Da könnte man noch viel, viel mehr machen. Andererseits kann man natürlich auch gucken, dass man die Selbstorganisation in den Stadtteilen vorantreibt, dass man eben guckt, dass eben nicht alles die Verwaltung macht, dass man der Verwaltung auf die Pelle rückt, dass man sich zusammenschließt und ja, moderne Methoden wie zum Beispiel auch Petitionen nutzt, aber auch die Zusammenarbeit Stadtteilkomitees gründet, wie das zum Beispiel in Lateinamerika möglich ist, dass man versucht, die nicht funktionierenden Möglichkeiten durch echte Beteiligung zu ersetzen. Da gibt es eigentlich auch gute Beispiele zu. Da müsste man auch nochmal gucken. Kommunalismus ist ein ganz wichtiges Thema, was man in dem Zusammenhang hier auch vorantreiben kann. Selbstorganisation in der Zeit auch der Krise. Wir werden jetzt in eine Phase der komplexen Krisen kommen, die wahrscheinlich sich gar nicht mehr so leicht auflösen lassen. Auch die Klimakrise spielt als übergeordnetes eine ganz große Rolle. Und da werden die bisherigen Strukturen nicht ausreichen und nicht funktionieren. Und das gibt natürlich wahnsinnige Bedrohungspotenziale, aber auch die Chance, aus den bisherigen Zwangsjacken auszubrechen und zu sagen, wir orientieren uns neu und versuchen sozusagen die grundlegenden Ideen dann auch autonom und auch ein Stück selbstbestimmt von unten durchzusetzen, ohne dass gleich wieder von oben das Ganze kanalisiert wird.
Ich weiß nicht, also wir stehen, glaube ich, vor auch anderen Voraussetzungen und teilweise und Herausforderungen. Ich glaube, dass die sozialökologische Krise, Klimakrise, das wird und alles, was damit zusammenhängt, also da viele reden von der Polykrise, das wird sich weiter zuspitzen, und damit sage ich auch nichts Neues oder irgendwie jetzt irgendwie Überraschendes, das wird sich weiter zuspitzen und wahrscheinlich eine autoritäre Bearbeitung erfahren, nicht wahr? Also es wird versucht werden, das autoritär zu managen, zu regeln, irgendwie in kontrollierte Bahnen zu leiten und die Wertverwertung weiter aufrechtzuerhalten. Und du hast es kurz gesagt, Kommunalismus, also tatsächlich eine Dual-Power-Strategie, sagen manche mit Bookchin vielleicht, also dass man auf jeden Fall versucht, eine Macht aufzubauen in seinem eigenen Recht. Also dass man sozusagen eine basisdemokratische Macht ist, die diesen Bearbeitungsversuchen, also diesem autoritären Management, was an den Grenzen stattfindet natürlich, aber auch innengerichtet ist immer, das wird sich weiter zuspitzen und dem was entgegensetzen zu können. Dafür und in der Hinsicht, also das ist vielleicht vergleichbar der Situation vor dem Ersten Weltkrieg, wo klar ist, es wird hier eine Katastrophe entfesselt werden. Und man versucht jetzt eben mit diesem Versuch, also die Selbstbestimmung des Volks, die Abschaffung des Kriegs durch die Selbstbestimmung des Volks, eine Macht aufzubauen, die für sich selbst entscheidet, wo die Leute sich eben nicht kommandieren lassen und nicht in den Krieg schicken lassen und dem was entgegenzusetzen haben. Und das energisch zu versuchen, sich dem auch, wie man damals versucht hat, sich dem Kapitalverhältnis zu entwinden durch diese Genossenschaftsstrategien, da ist, glaube ich, wahnsinnig viel, also total viel möglich. Und das energische Tun, das ist wichtig. Aber ich glaube, die zentrale Herausforderung, mit der alles zusammenhängt, ist tatsächlich diese sich zuspitzende Polykrise und die autoritäre Bearbeitung, der man begegnen wird müssen.
Wenn man die Zukunftsperspektiven, die der Club of Rome in seinen Simulationen dargestellt hat, dann ist ganz klar, dass viel von dieser Ordnung, wie sie jetzt da ist, nicht mehr funktionieren wird, wenn wir 4 Grad erwärmen. Umarmung haben. Und da läuft alles drauf hinaus. Das heißt, man muss die solidarischen Prinzipien an der Stelle dann entgegensetzen, den bisherigen Gewaltverhältnissen aus Staat und Kapitalismus. Und diese katastrophale Krise wird wahrscheinlich diesen Spalt wieder öffnen. Da wird ein historisches Zeitfenster entstehen, in dem halt auch neue solidarische Formen möglich sind, wie auch nach der Katastrophe des Ersten Weltkrieges. Und die entscheidende Lehre aus der Geschichte ist ja, ob man sich die Aktivität wieder aus der Hand nehmen lässt oder ob man sie diesmal nicht aus der Hand nehmen lässt. Und da muss man drauf hinwirken. Und das Spannende ist zum Beispiel, wenn man die indigenen Strukturen in anderen Ländern sieht, zum Beispiel auch in Mexiko, da gibt es eine Gemeinde, die hat beschlossen, bei uns gibt es keine Parteien mehr, sondern wir entscheiden das gemeinsam, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Aber die Parteiegoismen, die werden wir jetzt hier außen vor lassen. Das ist, glaube ich, schon so ein Ansatz, wo man sich auch mal überlegen muss, wie würde eine Gemeinschaft entscheiden, wenn wir jetzt hier in einem Stadtteil unsere Interessen selber vertreten, wie jetzt zum Beispiel die Stadt gestaltet wird, wie jetzt die Namen der Straßen lauten, wie jetzt auch die Beziehungen untereinander sind und so weiter. Also gibt es ja viele Facetten oder was man bauen darf, ja, dass es nicht der Eigentümer entscheidet, sondern letzten Endes die Gemeinschaft und damit steht auch Grund und Boden wieder zur Disposition. Also es sind eine ganze Reihe von Punkten, die an Aktualität überhaupt nichts eingebüßt haben.
Die Gustav-Landauer-Initiative macht natürlich noch viel mehr, als sich mit historischem Anarchismus zu beschäftigen. Zum Beispiel haben sie mit Erfolg für ein Gustav-Landauer-Denkmal gekämpft. Was es damit auf sich hat und woher die Faszination für Landauer kommt, das erfahrt ihr in der Langfassung des Interviews. Ihr findet es auf unserem Blog unter aradio-berlin.org. Mehr Infos zur Initiative gibt's unter gustav-landauer.org.
Der Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg oder kurz Görli. Kristallisationspunkt der diametral aufeinanderprallenden Konzeptionen einer Stadt zwischen bürgerlich-konservativen und rechten Kreisen bis hin zum Senat, auf der einen Seite, die auf Repression und Ausgrenzung setzen, sowie Ideen für eine menschliche Stadt, auf der anderen Seite, in der soziale Probleme mit sozialen Lösungen angegangen werden sollen. Wir sprachen mit Leuten, die sich gegen die drohende Einzäunung und Dauerüberwachung des Parks einsetzen.
Am 24. September ist ja im Streit um die nächtliche Schließung und mit dem Bau eines Zauns. Beim Görli ist ja Friedrichshain-Kreuzberg erneut gescheitert, weil das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg die Beschwerde vom Bezirksamt gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts zurückgewiesen hat. Und weil der Senat hatte ja beschlossen, den Görli umzubauen und in Zukunft nachts und gegebenenfalls auch tagsüber zu schließen. Und was heißt das? Das heißt, es gibt verschließbare Tore und Drehkreuze. Es gibt teilweise ein Umbauen von Mauern zu Zaun oder auch neue Zäune sollen gebaut werden. Es sollen 40 neue Flutlichtscheinwerfer eingebaut werden. Und auch ein Kahlschlag vom Park ist da in den Plänen mit drin, sodass der Zaunbereich besser einsichtig ist. Genau, das bedeutet 2 Millionen Euro ausgeben und eine knappe Million ungefähr für Bewachung im Park. Und gleichzeitig gibt es eben Kürzungen bei sozialen Maßnahmen und Projekten. Und ich sitze jetzt hier mit Leuten von Görli247 und freue mich, dass ihr da seid.
Hallo, ich bin Katha. Danke für die Einladung. Ich bin seit knapp 2 Jahren Anwohnerin, direkt am Görlitzer Park wohne ich. Und ja, wenn man sich in der Gegend jeden Tag bewegt, dann kriegt man natürlich auch die Probleme mit, die da so vorherrschen. Und dann gab es eben vor einem knappen Jahr diesen Plan, den Zaun zu errichten. Und dann wurde eben dieser Plan ausgearbeitet, den du gerade beschrieben hast. Und ja, ich dachte mir, das kann es nicht sein. Das kann nicht die Lösung sein. Und genau, deswegen wollte ich mich dagegen engagieren und bin so zur Gruppe Görli247 dazu gestoßen. Es gibt, denke ich, viele verschiedene Möglichkeiten, dagegen vorzugehen und die haben auch alle ihre Daseinsberechtigung und haben alle irgendwie ihren Sinn. Bei Görli247 streben wir so eine Art, ja, vielfältigen Protest an. Es kommt viel Kreativität ins Spiel, bis hin zu zivilem Ungehorsam und das hat auf mich irgendwie viel Sympathie ausgestrahlt und deswegen bin ich da gelandet.
Ich bin Jules
Und ich bin auch zu Girly247 gegangen, weil den Girly als Park irgendwie schon, also einfach viel frequentiere, übelst viel da bin. Und auch irgendwie der total verlinkt ist mit so meiner Biografie oder meiner Jugend und meiner Kindheit. Und das einfach so ein Park ist, der mir irgendwie doll am Herzen liegt. Und gleichzeitig wohne ich auch in der Nähe vom Girly und muss viel dadurch und krieg auch schon viel die Probleme mit, die es rund um den Girly gibt, die natürlich aber es nicht nur im Girly gibt, sondern eigentlich irgendwie im ganzen Kiez oder auch eigentlich in ganz Berlin. Also halt so ganz klassisch, dass so die Schere zwischen Arm und Reich größer wird und dadurch halt soziale Probleme sich halt irgendwie so handfest manifestieren. Und hatte Bock, was dagegen zu machen. Hab dann mich entschlossen, zu Girly247 zu gehen und auch so ein bisschen wie Katha aus dem Grund, dass ich Lust hatte auf eine Inni, die, oder ich auch denke, dass es wichtig ist, dass es eine Inni gibt, die so neben den großen Akteurinnen irgendwie agieren kann und die so ein bisschen so den Kiez oder die Umgebung und die Nachbarschaft von unten wieder so ein bisschen aktiviert und in der man so ein bisschen mehr Freiraum hat und weniger Rechenschaft schuldig ist großen Institutionen, wo es auch persönlicher ist irgendwie und nicht so ein berufspolitischer Ebene so hat, sondern irgendwie viel mit meinem sozusagen und ich nicht stellvertretend für irgendwas anderes mich engagiere. Ich glaube, dass man so als Anwohnerin Inni, dass wir halt sozusagen die Freiheit haben, uns zu überlegen, was für Aktionen wollen wir machen und wo genau schränkt, würde dieser Zaun mein Leben einschränken und inwiefern möchte ich dagegen was machen und gleichzeitig ich mir dabei auch noch überlegen kann, was für eine Ideologie steckt dahinter und was für ein Weltbild wird da eigentlich propagiert. Ja, dass man halt einfache Sachen machen kann, die man irgendwie für strategisch smart hält. Und dass man sich wirkmächtig fühlt vielleicht. Also mache ich was dagegen. Und weil ich natürlich Zäune blöd finde und irgendwie nicht einsehe, dass eine Politik mir sagt, wann ich wie wo wohin gehen darf und soll. Das finde ich blöde.
Ja, ich bin Flo Grünbaum und beschäftige mich schon lange mit dem, was da im Park los ist. Einerseits finde ich das auch richtig, so wie Jules das gesagt hat. Ne? Die Politik stülpt uns da irgendwas über. Ich will's nicht, ich brauch's nicht und ich glaube, es schadet auch allen anderen und ich habe keine Lust, da ohnmächtig davor zu stehen und zuzugucken. Andererseits ist es halt eben auch so, weil ich mich ja schon lange da im Kiez umgucke, sieht man ja die Zusammenhänge zwischen Eigentum, Wohnungslosigkeit und auch der damit im Zusammenhang stehenden Drogenabhängigkeit. Also das ist ein Kreislauf oder ein Zusammenhang, der sich so jedenfalls im Kapitalismus ergibt. Und insofern sind das auch nicht die oder die Schlimmen oder irgendwie unsere Gegner, die da im Park stehen oder um uns herum leben und vielleicht auch wohnungslos sind, sondern es sind halt eben unsere Mitmenschen, die, ja, sagen wir mal, eben bestimmte Unterstützung halt eben brauchen in ihrem Leben und die sollten wir ihnen auch gewähren, gesundheitlich, aber auch sozial und sie nicht ausgrenzen. Und ich möchte halt eben, dass dieser Kiez, in dem ich da lebe, alle Menschen zusammen, dass sein Verständnis sozusagen da ist, dass alle Menschen, die da sind, irgendwie so, wie sie sind, auch erstmal gut sind und nicht irgendwie Leute ausgeschlossen werden müssen. Und auch der Zaun nicht den Park ausschließen muss für uns alle.
Genau, also da schließt sich für mich so ein bisschen die Frage an, was denkt ihr denn, was es brauchen würde anstelle von einem Zaun und mehr Überwachung und Flutlichtern, damit es den Leuten in und um den Park besser gehen würde.
Ja, es braucht natürlich sehr viel anstelle von, also es gibt 1000 Baustellen, sowohl im Park, um den Park, als auch in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, es gibt sowas wie so akute Baustellen, oder akute Maßnahmen, die es bräuchte, sowas wie eine Gesundheitsversorgung für die Leute, die da leben oder auch für die Leute, die da im Park arbeiten müssen, die gezwungen werden von unserer Gesellschaft auch irgendwie da Drogen zu verkaufen oder sowas, weil Menschen suchen sich das ja meistens irgendwie nicht aus, unter so prekären Arbeitsbedingungen irgendwie so Sachen zu machen. Dann, also es bräuchte quasi eine Gesundheitsversorgung für die Leute, es bräuchte irgendwie eine ordentliche Maßnahme, um die Aufwertung der Gegend, also was bedeutet, die teuren Mieten zu stoppen, den Wohnungsmangel, also müsste Wohnraum irgendwie für Menschen freigemacht werden, die weniger Einkommen haben. Also wenn wir uns angucken, wie sich irgendwie der Mietspiegel verändert hat in den letzten Jahren, dann ist das ja irgendwie absurd. Aber akut bräuchte es eigentlich einfach erstmal irgendwie wahrscheinlich ja eine Gesundheitsversorgung, Kohle für die Leute, Aufenthaltstitel für die Menschen. Es bräuchte Wohnraum, es bräuchte irgendwie sichere Betten, sichere Übernachtungsmöglichkeiten. Es bräuchte sichere Suchtbesteck oder halt irgendwie Utensilien, um irgendwie die Sucht zu befriedigen, also all so eine Dinge, bevor man da irgendwie einen Zaun rumbaut und dann irgendwie so einen Zaun vorschiebt für so eine Lösung, was ja total absurd ist.
Ich denke auch, der Görlitzer Park ist ein Ort, wo soziale Probleme sichtbar werden oder gesammelt sichtbar werden, die anderswo an anderen Orten verdrängt werden oder unter den Tisch gekehrt werden. Oder ja, ich denke, es gibt Gründe, warum sich dort so viel sammelt und dass dort gesammelt sichtbar wird. Und wie du schon gesagt hast, also ein Zaun, eine nächtliche Schließung löst da rein gar nichts. Es würde die Probleme nur an andere Ecken verdrängen und niemandem ist damit geholfen.
Irgendwie denke ich auch, also so zum Beispiel der Grund, warum es im Girlie auch so doll ist, ist ja auch irgendwie, dass es so wenig andere Freiräume nur noch gibt. Das muss man ja auch irgendwie, keine Ahnung, es gibt kaum noch Brachen, wo Leute leben können. Anschauen, die Kuvri-Brache zum Beispiel, ist ja jetzt irgendwie dieses riesige Gebäude hingebaut worden. Grundsätzlich diese ganzen grüneren, wilderen Ecken, in denen Menschen und Tiere irgendwie Raum haben, um Sachen zu machen, irgendwie immer mehr zerstört werden. Und dann konzentriert sich das ja auch immer mehr auf so einen Park. Mhm. Also auch der Grund, warum da nachts so viele Leute rumhängen und irgendwie abhängen, ist ja auch, wo soll man denn sonst rumhängen? Aber es ist ja voll viel auch schon verschwunden an so Grünflächen und Freiräumen, die es irgendwie gab.
Voll. Und dazu ergänzend vielleicht noch, vor einiger Zeit, ich glaube letztes Jahr oder vor 2 Jahren, wurde ja die Kottiwache am Kottbusser Tor eröffnet, gepaart mit vermehrten Polizeikontrollen, was dann natürlich auch irgendwie die Szene und auch gewisse Probleme von dort vertrieben hat und dann sich einfach an einem anderen Ort wieder festgesetzt hat, sozusagen.
Ja, wir können das ja auch ganz gut im Moment am Leopoldplatz beobachten. Da hat es ja auch eine Verschiebung gegeben. Also erstmal wurde viel Repression jahrelang jetzt irgendwie am Leopold rumgefummelt und die Vorschläge, die sozusagen für die Leute, für die Menschen gemacht wurden, davon wurde nicht viel umgesetzt. Das heißt, die Probleme haben sich da weiter gestaut und wundert sich darüber, dass die Leute jetzt nicht mehr im Leopoldplatz sind, sondern an der Osloer Straße. Also das sind ja halt eben genau diese Phänomene, die man quasi seit Jahrzehnten in der Drogenpolitik beobachten kann. Immer wieder die gleichen Fehler, die gemacht werden. Anstatt eine soziale Politik wird halt eben eine repressive Politik betrieben. Die schädigt die Leute, die schädigt auch die Umwelt, die schädigt die Quartiere, in denen das passiert.
Ich nehme mal an, die Politik irgendwie, also jetzt gerade auch die CDU und vielleicht auch die SPD schielen da drauf, Leute von der AfD wieder abzuwählen oder zurückzuholen mit eben so einer Law-and-Order-Politik, die halt eben auch rassistische Komponenten hat.
Ich würde jetzt gerne nochmal für alle Leute wie mich, fände ich es cool, wenn ihr noch einmal diesen ganzen juristischen Batzen irgendwie aufröseln könnt, was eigentlich passiert ist in den letzten Jahren und wie gerade der Stand ist und wie gerade der Stand ist, juristisch noch gegen diese Schließung vorzugehen.
Angefangen hat das Ganze ja mit der Ansage von Wegner, er wolle einen Zaun bauen. Dann hat sich der Bezirk, regiert von den Grünen, gesagt, nein, das wollen wir irgendwie so nicht. Es hat ja auch in den vergangenen Jahren, auch vor diesem Vorfall im vergangenen Jahr, der Auslöser dann auch für diese Vorschläge war. Davor hat es ja schon viele Jahre lang eigentlich diese Anstauung von Problemen gehabt. Ich kann mich erinnern, dass ich, glaube ich, um 2006 oder 2007 eine Besetzung in einer Kirche in der Wrangelstraße erlebt habe, wo Sinti und Roma, Leute aus Osten, aus Osteuropa vor allen Dingen, einquartiert werden sollten in der Kirche, weil ihnen der Wohnraum gefehlt hat, weil sie eben keine Wohnung mehr gefunden haben, als Saisonarbeiter und dann im Park gelebt haben. Um die Leute unterzubringen, hat es damals eine Besetzung dort eben in der Kirche gegeben. Also anders gesagt, diese Probleme stauen sich da seit Jahren. Es gibt seit Jahren die unterschiedlichsten Ideen, damit umzugehen. Und jetzt eben im letzten Jahr hat dann ja eben, wie gesagt, der Senat entschieden, er wolle dort halt eben den Zaun bauen, um die vermeintlichen Probleme auf diese Art und Weise zu beseitigen. Der Bezirk hat dann gesagt, das solle nicht gehen, weil und aus verwaltungstechnischen Gründen wollen sie eben dagegen klagen, gegen diese Maßnahme. Das ist dann ans Verwaltungsgericht Berlin gegangen. Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden, dass dieser Antrag, der Eilantrag von den Grünen gegen den Senat nicht funktioniert, wurde also abgewiesen. Das wurde dann von der Grünen Partei an das Oberlandesgericht Brandenburg-Berlin überwiesen. Und dort hat es jetzt halt eben vor 1 oder 2 Wochen auch wieder eine Entscheidung gegeben, die das sozusagen die gesagt hat, der Senat hat das Recht, dem Bezirk irgendwie zu sagen, was gemacht werden soll, wie gebaut werden soll. Also wer wählen geht, irgendwie jetzt hier im Bezirk, ist so ein bisschen zweifelhaft, was das bringt. Man sieht ja halt eben, dass der Senat sich da jederzeit durchsetzen kann. Am Oberlandesgericht wurde dagegen entschieden, dass der Bezirk ein Recht hätte, dagegen Einspruch zu erheben, dass so ein Zaun gebaut wird bei ihnen im Bezirk. Und damit ist der Weg frei. Das Einzige, was jetzt rechtlich noch möglich ist, wäre, weil es bisher um Eilverfahren ging gegen den Zaun, gegen diese Verwaltungsentscheidung, gibt es jetzt noch die Möglichkeit, formal korrekt sozusagen oder halt eben im Normalverfahren jedenfalls dagegen vorzugehen. Das hat der Bezirk, glaube ich, noch gar nicht so richtig klar gesagt, ob er das machen will oder nicht. Die Aussichten sind, glaube ich, auch nicht besonders gut. So, das wäre ja sozusagen jetzt von staatlicher Seite das, was getan werden kann. Das, was noch an anderen Optionen rechtlich offen steht für Anwohnende, ist halt eben, sobald der Zaun gebaut wird, dann halt eben zu sagen, okay, das beeinträchtigt meine Lebensführung irgendwie in einem weiteren Sinne drastisch und deswegen klage ich dagegen. Da kann man dann natürlich nochmal nach dem Zaunbau abwarten, was da kommt. Dann gibt es auch noch die Möglichkeiten von Nichtregierungsorganisationen Einfluss darauf, auf den Prozess zu nehmen, eben beispielsweise BUND und andere große Umweltvereine, die natürlich auch dann Recht haben, nachzufragen, sich darüber informiert zu werden, wie die technischen Umbauten jetzt genau eigentlich aussehen soll, was da passieren soll und dann halt eben auch dagegen klagen.
Ich finde es gut, dass du schon mal irgendwie das Tempelhofer Feld angesprochen hast, weil ich wollte jetzt noch so ein bisschen so eine Metafrage stellen. Und zwar ist es so, was denkt ihr denn, was man so aus anderen Recht auf Stadt-Protesten irgendwie mitnehmen kann für den Girlie, wo man irgendwie auch schon gesehen hat, dass Dinge funktionieren können und die vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Hoffnung geben. Weil genau, das Tempelhofer Feld konnte sich am Anfang auch niemand vorstellen, dass da irgendwie mal ein Park draus wird, zum Beispiel. Was fällt euch da so ein?
Ja, also erstmal fällt da natürlich auf, dass sich Bewegung zu kämpfen irgendwie lohnt. Also gerade wenn wir ans Tempelhofer Feld denken, da wurde ja viel organisiert, viel Arbeit reingesteckt und letzten Endes ist halt eben, sind die Wünsche und die Vorstellungen der Leute, die da drumherum gewohnt haben und sich damit beschäftigt haben, zu einem großen Teil umgesetzt worden. Wenn wir das jetzt nochmal in Bezug zum Görlitzer Park setzen, der ist ja selbst im Prinzip von unten entwickelt, ne? Also die ganze Geschichte zieht sich, durch die ganze Geschichte des Görlitzer Parks zieht sich eben die Selbstorganisierung, die Eigeninteressen der Leute im Kiez. Und ich glaube, das muss halt eben auch für die Zukunft irgendwie im Fokus stehen, ne? Dass wenn wir irgendwie eine Welt haben, und das gilt ja nicht nur für den Kiez, nicht nur für den Park, sondern wenn wir eine Welt haben wollen, in der wir gut leben können, in der alle Menschen gut leben können, dann muss es halt eben da einen Fokus drauf geben. Und den gibt es halt eben in unserer kapitalistischen Welt nicht genügend stark. Deswegen müssen wir den da reinbringen, wenn wir in dieser Welt leben wollen und die auch so sein soll, wie wir uns das wünschen. Und deswegen kann man das halt eben bei Tempelhof sehen. Der Protest hat dazu geführt, dass das Feld frei geblieben ist. Das wollen wir natürlich für den Görlitzer Park auch.
Okay, und was habt ihr dafür so vor?
Ja, also wir haben natürlich vor, erstmal mit unserer Nachbarin darüber viel uns zu unterhalten, auszutauschen, festzustellen, wofür die einzelnen Leute auch der Schuh drückt und zu sehen, welche Optionen und Lösungen es dafür gäbe. Das ist ja sozusagen einmal so dieser ganze Bereich von miteinander sprechen, sich ein Bild davon machen, was da eigentlich los ist, sich ein Bewusstsein schaffen. Und darüber hinaus möchten wir natürlich irgendwie alles dafür tun, dass der Zaun noch offen, also der Zaun, der ist ja jetzt schon ein bisschen Zaun, aber der soll nicht verschlossen werden. Und wir wollen da nachts rein. Und das heißt, wir nehmen da halt eben jetzt eben die Möglichkeiten auch von politischer Organisierung irgendwie in Anspruch. Wir organisieren uns, wir machen Aktionen. Wir haben ja verschiedene Sachen schon gemacht, Diskussionsrunden. Wir haben den Aktionstag gemacht, an der Aktionswoche teilgenommen, wo wir irgendwie bei der Aktionswoche oder dem Aktionstag uns auch mal angeguckt haben, was könnte man eigentlich alles machen, wenn so ein Zaun steht? Muss man sich von so einem Zaun abhalten lassen? Kann man nicht auch mit dem Zaun irgendwie umgehen, wenn er schon mal da steht? Welchen Spaß kann man mit dem Zaun alles haben? Also diese Lebenshaltung wollen wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Wir wollen weiter lustig und fröhlich durchs Leben gehen und Spaß haben. Und das heißt auch, wenn Zaun da wäre, würden wir den halt eben auch für unsere Zwecke nutzen und damit tun, was wir wollen oder ihn auch irgendwie abbauen, wenn es nicht anders geht. Also sozusagen, das ist so die Perspektive, aber halt eben fokussiert ist erstmal irgendwie, wir wollen halt eben zusehen, dass wir möglichst eine große Einigkeit im Kiez haben, die ja ohnehin schon
recht gut ausgeführt oder sozusagen, wo es einfach, da sind einfach viele Leute zusammengekommen und es gibt nur wenige Einzelstimmen, die sagen, wir wollen den Scheißzaun haben. Und das noch ein bisschen weiter zu treiben, ist das eine. Und das andere ist halt eben politisch in den politischen Raum reinzugehen, irgendwie der CDU die Stimmen abzunehmen, die Möglichkeit, sich da zu verbreiten und Horrorgeschichten zu erzählen und halt eben nochmal die Sache andersrum zu betrachten. Also eben von den Betroffenen aus. Einmal den Anwohnenden, was haben die für Interessen, was haben die Leute, die im Park stehen, für Interessen, die zusammenzubringen, einmal gedanklich und dann aber auch in der Praxis.
Wie ist es denn? Wie können Leute sich euch anschließen oder da mitmachen? Und was braucht ihr so für Unterstützung, wenn die jetzt Lust bekommen haben?
Also erstmal eine offene Gruppe. Wir haben offene Treffen und können jederzeit dazu stoßen. Und wir freuen uns immer über neue Leute, die Lust haben, sich mit uns zusammen zu engagieren. Genau, wenn man jetzt irgendwie nicht die Zeit hat, zu so einem wöchentlichen Treffen oder darüber hinaus auch sich zu engagieren, dann informieren wir natürlich auch immer über Veranstaltungen, Aktionen, alles Mögliche, wo wir irgendwie beteiligt sind, auf unserer Webseite girly247.noblogs.org oder auf unserer Instagram-Seite. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn Leute zu unseren Veranstaltungen, unseren Aktionen kommen und mit uns zusammen auf die Straße gehen. Und wir bereiten uns natürlich auch gerade schon vor auf den sogenannten Tag Z, der Tag, an dem der Zaunbau beginnen soll. Voraussichtlich ist das Frühjahr, wo wir hoffentlich ganz, ganz viele Leute auf die Straße bewegen können und hier massenhaft mit uns protestieren.
Genau, und wie ihr schon angesprochen habt, kämpft ihr ja auch nicht alleine. Was sind so die wichtigsten BündnispartnerInnen von euch, wenn Leute Lust haben, sich woanders zu engagieren als bei Girly247?
Ja, einmal gibt's da natürlich die ganzen kleineren Zusammenhänge. Also beispielsweise findet ja immer mal wieder auch eine Diskussionsveranstaltung im Kiezanker statt. Da hat als letztes ein Kiez-Schwappt über hat da stattgefunden. Da werden, wenn diese Idee, die da festgestellt wurde, weitergeht, werden da demnächst Forderungen gestellt, die an den Senat übergeben werden sollen.
Es gibt das Bündnis Soundfrei, wo viel solcher Sachen auch koordiniert werden und die auch eigene Protestformen betreiben. Unter anderem haben die auch an der Aktionswoche viel Einträge gemacht und Aktionen, auch Demos und so. Also ne, da gibt's halt eben, dann hat sich ja mittlerweile auch der BUND dazu positioniert und gesagt, der Zaun ist schädlich für die Umwelt und hilft auch irgendwie als Maßnahme für die sozialen Probleme nicht. Die großen Wohlfahrtsverbände und Sozialverbände haben sich auch letztens geäußert. Das ist natürlich jetzt nicht eine direkte Unterstützung oder eine direkte Teilnahme und ich weiß nicht, ob Leute gerne, also wer gerne zum NABU geht oder zum BUND, da kann man natürlich auch irgendwie, sag ich mal, in solchen umweltpolitischen Fragen mitarbeiten. Und die sind auch immer gut in der Unterstützung für alle, weil die Infos, die da zur Verfügung gestellt werden, gesammelt werden oder auch die Expertise, aus denen zum Beispiel dann auch der Park betrachtet wird, ist ja auch nützlich. Und auch die haben gesagt, jetzt die großen Umweltverbände, die großen Wohlfahrtsverbände, alle haben gesagt, der Zaun ist scheiße und überall da kann man sich natürlich engagieren. Vielleicht auch sogar bei uns als 247, würde uns freuen.
Na dann können quasi, also einer der größten Bündnispartner sind einfach alle Leute, die da leben und die irgendwie was sagen und die auch irgendwie tagtäglich sich einbringen. Also, weil das eine sind natürlich irgendwie die ganzen Innis und das andere ist halt, wenn die Bullen auftauchen und es rassistische Polizeikontrollen gibt, wenn Dinge passieren, irgendwie Verantwortung zu übernehmen. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall was, was wir alle machen können. Egal, ob wir da wohnen oder nicht, sondern wenn wir da sind, im Park oder egal wo, einfach quasi uns immer als aktiver Teil der politischen und sozialen Situation sehen, in der wir uns befinden. Dementsprechend, falls ihr keine Zeit habt, zu irgendeiner Inni zu gehen und euch zu organisieren, einfach Augen auf und das Maul aufmachen.
Gibt es noch Sachen, Themen oder Punkte, die ihr vergessen habt zu sagen, die aber noch wichtig wären?
Also es ist schon voll wichtig zu sagen, dass dieser ganze Zaunbau einfach vor dem Hintergrund von einer rassistischen Gesellschaft steht erstmal und irgendwie rassistischen Debatten und einer rassistischen Politik der CDU und anderer Parteien, also aller möglichen Parteien und irgendwie einem Europa, was irgendwie die Schotten dicht macht und irgendwie trennt in Menschen mit einem europäischen Pass und Menschen ohne und Menschen mit, wie auch immer sie aussehen, irgendwie, also ob sie jetzt weiß sind oder nicht weiß und dass das irgendwie voll die große Rolle spielt einfach in dieser ganzen Debatte und auch in dieser ganzen Maßnahme und diesem Plan von diesem Zaunbau, da einfach voll viel passiert an so rassistischer Hetze, dass man das auf jeden Fall voll klar benennen muss. Also, dass ist auch zum Beispiel Wegner, also da wurde ja gesagt, also es wird ja immer gesagt mit so sexualisierter Gewalt und so etwas. Und da wird immer so das Bild aufgemacht von die arme deutsche Frau wird von irgendwie Ausländern irgendwie sexuell missbraucht oder was auch immer. Und das sind ja einfach Dinge, die man ja überprüfen kann und die ja auch voll viel gar nicht stimmen, sondern die einfach nur benutzt werden als so hohle Argumente, um irgendwie auf dem Rücken von so einer rassistischen Gesellschaft, die halt irgendwie dafür empfänglich ist anscheinend, wieder so Gesetze durchzusetzen. Und dass das halt einfach voll in die krass falsche Richtung führt. Also das, was dabei rauskommt bei so einer rassistischen Gesellschaft, ist halt, dass so ein Zaun gebaut wird im Park und damit gesagt wird, dass irgendwelche Probleme gelöst werden, was halt einfach gar nicht stimmt. So. Und das kann man genauso machen. Also das ist so, hat sowohl ganz viel mit Rassismus zu tun, als auch mit Klassismus. Also einfach zu sagen, ja, arme Leute, die sind gefährlich. Und arme Leute oder süchtige Menschen sind gefährlich und deswegen müssen wir uns schützen. Und irgendwie gar nicht zu checken, wie wird man arm? Wie wird man süchtig? Vor was müssen wir uns eigentlich schützen? So, und irgendwie, das finde ich schon, muss man auf jeden Fall klar benennen irgendwie, dass das einfach ein krasser Vorwand ist und eigentlich einfach nur rechte Hetze.
Voll, und das ganze Projekt ist ja auch deswegen irgendwie so heuchlerisch, weil es letztes Jahr eben einen Vorfall gab von sexualisierter Gewalt im Park und dieser Vorfall von Kai Wegner und vom Senat missbraucht wurde, um überhaupt jetzt praktisch mit dieser Idee des Zaunbaus an die Öffentlichkeit zu gehen und damit vermeintlich etwas gegen sexuelle Übergriffe zu unternehmen. Und ja, gleichzeitig kommt er irgendwie mit absoluten Falschbehauptungen daher, irgendwie von wegen, es würden sich 14-jährige Mädchen im Park prostituieren, es gäbe mit irgendeiner Zahl um sich geworfen, wie viele Vergewaltigungen es in diesem Park gibt, was alles überhaupt nicht stimmt. Also es wurde bei der Polizei erfragt und darauf geantwortet, dass ihnen kein Fall von Prostitution bekannt ist und diese Zahlen, mit denen wir uns überhaupt nicht stimmen. Gleichzeitig werden irgendwie Gelder für Frauenhäuser in Neukölln, in Kreuzberg gekürzt, also dort, wo man direkt irgendwie betroffenen Frauen helfen würde. Ja, genau. Dann, was auch noch dazu kommt, was jetzt zum Beispiel mich als direkte Anwohnerin irgendwie betrifft, wenn dieser Park nachts geschlossen ist, dann muss man einmal außen rum gehen. Und wer sich in der Gegend ein bisschen auskennt, der weiß, dass die Gegend um Görlitzer Ufer nachts viel gruseliger ist als der Park selbst, weil im Park sind immer Leute, da kann man kann da nachts, also größtenteils ohne Probleme einfach durchlaufen, auch als Flinterperson. Ja, genau. Und jetzt müssen Leute da außen rumlaufen. Es betrifft genauso auch irgendwie alte oder bewegungsfremde Personen, die irgendwie, wenn sie zum Bus wollen, einmal außen rumlaufen müssen. Und genau, für die dann so eine Schließung einfach ein Hindernis, noch größeres Hindernis darstellt.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Wir fassen uns kurz. Wo herrscht Anarchie? Eure gesammelten Infos aus der Presse, was die Anarchie so treibt. Wir fangen an mit einem kurzen Schnelldurchlauf durch verschiedene Gefilde. Die Motz berichtet über ein Spiel der Fußball-Brandenburg-Liga zwischen Blau-Weiß-Petershagen-Eggersdorf und dem Oranienburger FC Eintracht. Das Ergebnis?
Platzverweise, Frust und Anarchie auf beiden Seiten.
Wir freuen uns, dass die beiden Vereine also am Ende offenbar doch zu einer guten Konfliktlösungsstrategie gekommen sind. Die Passauer Neue Presse berichtet über einen Auftritt des legendären Kabarettisten Gerhard Polt.
Ein Abend zwischen Spießertum und Anarchie. Der Auftritt von Gerhard Polt in Seemannshausen.
Lautet die Überschrift ihres Artikels mit der Erkenntnis?
Auch Altersmilde ist dem Altmeister unbekannt. Er verteilt seine verbalen Watschen immer noch nach dem Prinzip Fairness. Jeder, der es braucht, bekommt sein Fett ab.
Uns fallen da einige ein, die das ganz dringend brauchen. Der Kurier aus Österreich veröffentlicht ein Porträt unter dem Titel
Künstler Peter Raneburger, mir fehlt die Anarchie.
Uns fehlt sie auch, das heißt, so lange, bis sie sich wieder zeigt. Und was will der Raneburger uns sagen?
Der Künstler Peter Raneburger arbeitet sich an Tabus ab. Und dazu braucht er die Abgeschiedenheit Osttirols. Die junge Künstlergeneration könnte sich mehr trauen, findet er.
Ja, das gilt aber nicht nur für KünstlerInnen und auch nicht nur für junge Menschen. Nach diesem pfeilgeschwinden Rundgang kehren wir nach Berlin zurück. Die Mitteldeutsche Zeitung widmet sich einem Tanztheaterstück von Constanza Macras an der Volksbühne.
Die gebürtige Argentinierin, die in Berlin lebt und arbeitet, hat jetzt mit ihrer Kompanie Dorky Park The Hunger an der Berliner Volksbühne herausgebracht. Und dieses Opus für Tanz, Text und Gesang, ein zweistündiger Abriss über die Begierde, ist das, was man einen Hammer nennt.
Okay, da wird ja schon mal viel versprochen.
Ernster wird es, wenn Macras, einem argentinischen Roman folgend, von den Konquistadoren berichtet, die in Südamerika einfielen. Hier kommt ein anarchischer Humor zum Einsatz, der das Unerträgliche zwar nicht erträglicher, aber erkennbar macht.
Das ist auf jeden Fall die beste Definition von anarchischem Humor, die wir seit langem gelesen haben. Nicht erträglicher, aber erkennbar machen. Ja, es wäre irgendwie vermessen, aber auch wenig zielführend, die Abseitigkeiten des Kapitalismus erträglicher machen zu wollen. Weiter heißt es in dem Artikel:
Immer wieder geht es um Gier und Begierde mit schrecklichem Ausgang. Wenn Auswüchse der modernen Zivilisation an die Reihe kommen, bis hin zu einer Frau, die sich für einen Wettbewerb zu Tode frisst, kann einem das Lachen schon im Halse stecken bleiben.
Oh ja, und wie schön wäre es doch, wenn diesem abscheulichen System sein hässliches Lachen im Halse stecken bleiben würde. Vom Theater kommen wir zur klassischen Musik. Klassikradio.de hat einen Artikel unter der Überschrift
Klassik trifft Anarchie. Ein Fotoprojekt wirft frische Blicke auf alte Klänge.
Veröffentlicht. Der Artikel beginnt so:
Sven Christian Wolf hat seine Wurzeln in der Punk- und Jazz-Szene, was sich stark in seiner Arbeit widerspiegelt. Einst selbst Musiker, zwang ihn ein Hörsturz vor 6 Jahren dazu, den E-Bass gegen eine Kamera einzutauschen. Diese Wende eröffnete ihm eine neue künstlerische Welt, in der er die Emotionen und die Energie klassischer Musik durch eine einzigartige Bildsprache einfängt.
Auf jeden Fall ist es erstmal erfreulich, sich von einem solchen Schicksalsschlag so produktiv erholt zu haben.
Ein Hörerlebnis von Mozarts Requiem in einer kalten Kirche hinterließ einen bleibenden Eindruck, der ihn nachhaltig faszinierte. Diese Faszination für die Magie der Musik ist der Antrieb für sein Projekt Orchestra Punk.
Orchestra Punk ist ein nettes Wort. Neben Cyberpunk und Steampunk vielleicht ja auch bald ein neues literarisches Genre.
Anarchie und Klassik. Kein Widerspruch. Wolf sieht durchaus Parallelen zwischen Punk und Klassik. Punk als Bewegung gegen soziale Ungerechtigkeit und Konventionen und die rebellischen Züge von Komponisten wie Bruckner haben für ihn ähnliche Züge. Punk bedeutet die Freiheit, alles zu mögen und anzunehmen, was einem gefällt, zitiert er Nirvana-Sänger Kurt Cobain und fügt hinzu, dass es auch darum gehe, laut und deutlich zu sagen, was einem nicht gefällt.
Punk. Die Freiheit, einfach mal Nein zu sagen, wenn einem was nicht gefällt. Sehr schön. Es gibt überall auf der Welt Menschen, die laut und deutlich sagen, was ihnen nicht gefällt. So auch in Bangladesch.
Nach dem Regierungssturz in Bangladesch beschreibt ein Fachmann die Situation in einem Wort: Anarchie. Die Wut liegt auch an wirtschaftlichen Problemen. Das Land braucht dringend Reformen.
So beginnt ein Artikel in der FAZ. Weiter heißt es dort:
Im Gegensatz zu den 3 Wochen davor, in denen in Bangladesch mehr als 400 gegen die Regierung Protestierende ihr Leben verloren haben, sei seit Montagabend auf den Straßen Dakars von der Polizei nichts zu sehen, sagt Ashikur Rahman, der Chefökonom des Policy Research Institute in Dakar, im Gespräch mit der FAZ. Die Gouverneure der Landesteile hätten sich ebenso aus dem Staub gemacht wie andere Mitglieder der politischen Führung.
Keine Polizei, keine Regierung. Als Fachleute würden wir diesem Urteil zustimmen. Das ist wahrlich Anarchie.
Das politische System sei in einer schweren Krise gewesen. Der anfängliche Protest war nur der Auslöser. Als die Sicherheitskräfte immer mehr der Protestierer blutig schlugen und erschossen, hätten sich praktisch alle Teile der Gesellschaft zu einer sozialen Bewegung zusammengeschlossen, sagt Rahman.
Und das ist nun mal kein Wunder, wenn Staat und Regierung ihre Büttel aussenden, um die Bevölkerung zu drangsalieren, wird diese sich früher oder später erheben.
Musik. Das war der September-Rückblick des Anarchistischen Radio Berlin. Wir hoffen, ihr schaltet auch im nächsten Monat wieder ein, schaut vielleicht mal auf aradio-berlin.org vorbei und habt einfach eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Les pestañes, ara avui no n'hi ha qui guanyi. Encara no tinc cara, tinc la fava com el Louis de Pinocho. De moment, tot està ple de gent, em puja per les parets, onades de xoc contra el vent. Encara no tinc cara, la testa, y está pera la festa.